möchte mit einem kleinen Bericht, einer kleinen Geschichte einsteigen, die mich in der Vorbereitung so sehr bewegt hat, ein bisschen auch, dass ich sie schon auch gestern ganz außerplanmäßig im A-Team vorgelesen habe. Eine Geschichte, die von einem englischen Baron erzählt, der die Fidschi-Inseln besucht. Der englische Baron war selber ein nichtgläubiger Mann und stand auch sehr kritisch dem Christentum gegenüber und der Bekehrung. Und als er dann so vor dem Häuptling stand, von dieser Insel, sagte er zu diesem Häuptling: Du bist ein großer Führer deines Stammes, aber es ist wirklich schade, dass du dich von den ausländischen Missionaren hast überreden lassen. Keiner glaubt mehr an die Bibel. Die Leute sind es müde geworden, den fragwürdigen Geschichten von Jesus Christus, der am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben sein soll. Heute wissen es die Leute besser. Ich bedauere, dass du dich von dieser dummen Geschichte hast verführen lassen, von diesen Missionaren, die nur durch dich reich werden wollten. Ich bedauere, dass du die Geschichte angenommen hast und daran glaubst. In den Augen des Häuptlings stand ein Funkeln, als er antwortete: Siehst du da draußen diesen Felsen? Auf diesem Felsen haben wir die Köpfe unserer Opfer zerschlagen. Siehst du den Ofen neben diesem Felsen? In diesem Ofen haben wir die Leiber unserer Opfer gebraten. Wären die guten Missionare nicht gewesen und die Liebe Jesus Christus, die uns von Menschenfressern zu Christen verwandelt hat, dann würdest du diesen Platz nicht lebend verlassen. Es ist besser, dass du Gott für das Evangelium dankst, sonst würdest du schon ein guter Festschmaus werden. Wenn es nicht die Bibel geben würde und ihre Botschaft der Rettung, dann würdest du sicher auch ein gutes Abendessen werden. Diese Geschichte, wenn wir die so hören, denken wir, okay, es klingt spannend, aber tatsächlich habe ich genau so einen Bericht auch schon selber gehört, weil heute vielen Menschen Missionaren kritisch gegenüberstehen und auch ein Reporter mal kritisch einen Ureinwohner gefragt hat, ob er das nicht schlimm fand, diese Missionare, die die eigene Kultur zerstört haben. Und er hat genau so eine Antwort gegeben. Denn früher haben sich die Stämme bekriegt und gegenseitig gefressen. Heute tun sie das nicht mehr. Und er ist den Missionaren dankbar. Darauf wusste der Reporter auch nichts mehr zu antworten. Wären die Missionare nicht gewesen, wären die Missionare Paulus, Silas und Timotheus nicht gewesen, würde es in Thessalonich auch ganz anders aussehen. Und die Thessalonicher würden ganz anders handeln. Wären sie nicht dort gewesen, würde es die Gemeinde in Thessalonich nicht geben. Und wären sie nicht dort gewesen, würde es auch diesen Brief nicht lesen. Ich möchte den Predigttext vorlesen. Paulus schreibt hier: Wir sagen Gott alle Zeit Dank im Hinblick auf euch alle, wenn wir eure mit Namensnennung in unserem Gebeten gedenken, dann unablässig halten wir von unserem Gott und Vater die Erinnerung an euren tatkräftigen Glauben fest, sowie an eure eifrige Arbeit in der Liebe und eure Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, dass ihr zur Erwählung gehört. Denn unsere Verkündigung des Evangeliums ist bei euch nicht allein im Wort erfolgt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. In großer Gewissheit, ihr wisst ja auch doch, wie wir uns unter euch um euretwillen verhalten haben. Und ihr seid uns und auch so auch der Herr Nachahmer geworden, indem ihr das Wort in großer Bedrängnis mit Freudigkeit aufgenommen habt, die der Heilige Geist gewirkt hat, sodass für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia ihr zum Vorbild geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn sich nicht nur in Mazedonien und Achaia mit lautem Schall verbreitet, nein, überall ist kund von eurem Glauben an Gott gedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen weg hin zu Gott bekehrt habt und hinfort dem lebendigen, wahren Gott zu dienen und seinem Sohn vom Himmel her zu erwarten, den er vor den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorngericht rettet. Als Paulus an Thessalonich, heute Thessaloniki, schreibt, befindet er sich auf seiner zweiten Missionsreise. Er ist mit zwei Gefährten unterwegs, Silas und Timotheus. Timotheus folgt ihm später, aber so in der Gruppe sind sie unterwegs und sie hatten einen gar nicht so leichten Start in ihrer Missionsreise, denn sie starten in Philippi und werden dort erstmal verfolgt, geschlagen, misshandelt und kommen in Thessalonich an als geschlagene, Verfolgte. Und die Verfolgung geht ihnen hinterher und es wird nicht auch in Thessalonich nicht weit und sie fliehen und fliehen und fliegen. Fliehen, eigentlich ist es keine schwierig von einer Missionsreise zu reden, sondern vielleicht eher von einer Fluchtreise, aber trotzdem verkünden sie mutig das Evangelium, obwohl in ihnen immer wieder Leute nach dem Leben trachten. Und wenn wir diesen Einstieg in den Brief lesen, wird uns gleich klar, was Paulus hier ausdrücken will. Er rückt das Zentrum des christlichen Glaubens in drei Punkten in den Mittelpunkt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und über die möchte ich heute auch sprechen. Diese drei Punkte, die der zentrale Bauch des christlichen Lebens sind, Glaube, Liebe, Hoffnung. Denn unablässig halten wir vor unserem Gott und unserem Vater die Erinnerung an euren tatkräftigen Glauben fest, wie an eure eifrige Arbeit in der Liebe und eure Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, Liebe, Hoffnung, die Grundlage für ein Leben mit Jesus Christus. Die Grundlage für ein Glauben, für das Leben als Christ. Werke im Glauben. Ich finde, das Wort Glaube ist ein spannendes Wort, das heute nicht verwendet wird, wie es eigentlich verwendet werden sollte. Glaube, das Wort Glaube wird heute eigentlich nicht mehr verwendet, wie man das Wort Glaube in der Bibel verwendet. Wenn wir heute von Glaube reden, dann reden wir meistens von Dingen, von denen wir überzeugt sind, sie aber nicht mit Fakten belegen können. Vielleicht sollten wir da lieber sagen, ich denke oder ich meine. Oder wenn wir das Wort Glauben verwenden, dann gebrauchen wir es für etwas, das wir meinen, aber wo wir uns nicht mal sicher sind. Ich glaube, das war so. So benutzen wir das Wort Glaube und in der Gesellschaft wird es auch so gebraucht. Eher wie das Wort Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Wenn man es überspitzt formulieren würde, könnte man sagen, Glaube ist das Hirngespinst oder die Überzeugung eines jeden, die sich aber nicht durch Fakten belegen lässt. So wird Glaube gebraucht. Aber in der Bibel wird Glaube nicht so gebraucht. Nie wird Glaube so gebraucht, sondern Glaube geht immer mit Taten und Gewissheit einher. Glaube ist was Tatkräftiges und bauen auf einer Gewissheit. Und dies geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Obwohl es sicher viele vernünftige Gründe für den Glauben gegeben hätte, als Paulus diese Gemeinde in Thessalonich gegründet hat, obwohl es sicher viele vernünftige Gründe gegeben hat, ist es das Wirken des Heiligen Geistes und die Kraft des Heiligen Geistes, die das Herz verändert, die den Menschen verändert. Denn ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist jedes Reden über das Evangelium auch nur Schall und Rauch ohne Leben. Der Heilige Geist macht die Botschaft erst lebendig. Und obwohl es sicher viele gute Gründe gegeben hat, es gibt viele gute Gründe, christlich zu leben, christliche Ethik zu vertreten. Aber auf solchen Gründen ein christliches Leben aufzubauen, das hat immer einen schwierigen Stand. Wenn dann Verfolgung kommt und ich denke, ha, das lebe ich nur, weil ich es vernünftig finde, dann ist es kein sicherer Stand. Nein, die Vermutung, es muss Gewissheit folgen. Die Thessalonicher haben ihr Glaubensleben nicht auf einer Vermutung oder aus Gerüchten von Jerusalem aufgebaut, weil sie mitten in Verfolgung standen. Wenn man da sein Leben nur auf Vermutung baut, dann bricht man zusammen. Wenn sobald Gegenwind kommt und ich nur eine Vermutung habe, dass das ein guter Weg ist, dann bricht das Leben zusammen. Auch wenn es einfach nur Sinn macht, aber es muss Gewissheit sein, es muss uns ins Herz fallen. Aus dieser Vermutung muss Gewissheit werden. Ausleger gehen davon aus, dass hier Paulus auch von Wundern spricht, weil er von der Kraft des Heiligen Geistes spricht, die Verkündigung lebendig gemacht hat. Wenn in der Bibel Wunder kommen, Wunder geschehen, dann immer, um die Göttlichkeit Jesus zu bestätigen, um die Göttlichkeit der Botschaft zu bestätigen. Wunder werden immer gebraucht, um die Kraft des Evangeliums zu untermalen, dass man die Wunder machen, die Botschaft deutlich, wenn sie in der Bibel auftreten. Sie bestätigen die Botschaft. Das heißt nicht, dass wenn wir Wunder erlebt haben, dass wir nicht manchmal zweifeln. Der Teufel redet uns Zweifel ein. Ich habe in meinem Leben schon viele Wunder und Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gehabt. Aber dennoch, kurze Zeit später, kann einem der Teufel Zweifel einreden und versucht es zu hinterfragen. Ich hätte eigentlich Gewissheit, wie die Thessalonicher, doch lasse ich mich oft in Zweifeln hinreißen. Was mir da immer hilft, ist das Lesen von Gottes Wort und, ohne jetzt jemand auf die Füße treten zu wollen, aber das Beten in Sprachen, um diese Gewissheit, diese Standhaftigkeit, diese Zweifel von mir zu schieben. Das vertreibt die Zweifel, weil ich mich auf die Kraft des Evangeliums durch den Heiligen Geist lebendig baue. Ich weiß nicht, wie du die Zweifel im Leben vertreibst, wie du einen starken Glauben hältst, diese Gewissheit hältst, wie du die Gewissheit hältst. Aber das Lesen von Gottes Wort und das Beten ist schon der erste Schritt. Aber wenn dieser Glaube an den Punkt der Gewissheit hängen bleibt, ist er trotzdem kein lebendiger Glauben. Ich finde es spannend, wenn der Glaube, selbst wenn wir uns gewiss sind, wenn wir dabei waren an Jesus Kreuzes Tod und Auferstehung, und es bleibt bei der Gewissheit, dann ist es immer noch ein toter Glaube, wenn er nicht zum tatkräftigen Glauben wird. Glaube, der sich in Taten zeigt. Paulus spricht hier davon, dass die Thessalonicher Nachahmer waren. Nachahmer, sie haben das nachgemacht, was Paulus, Silas und Timotheus ihnen vorgelebt haben. Und Paulus und Timotheus haben das nachgeahmt, was sie von den Jüngern von Jesus gelernt haben und die von Jesus. Nachahmer von Jesus. In der Gnade, in der Liebe und Gerechtigkeit, wie Jesus Christus gelebt, gewirkt und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, ist Gottes Vorbild und Charakter für uns lebendig. Und wir ahmen Jesus nach. Wir sind Nachahmer Jesus. Da gibt es doch dieses Armband. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Sind wir Nachahmer von Jesus? Leben wir dem nach? Die Thessalonicher haben das gemacht. Die haben das so arg gemacht, dass es über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war, dass andere Leute in anderen Ortschaften davon erzählt haben, guck mal, wie krass die ihren Glauben leben. Wenn man sich das mal so vorstellt, das so bekannt war es im Umfeld, dass in mehreren Ortschaften bekannt war, Leute zu Paulus und Silas gekommen sind, boah, so wie die Thessalonicher ihren Glauben leben, das ist krass, die leben genauso, wie ihr es uns vorgelebt hat, wie Jesus es vorgelebt hat. Als ich das so gelesen habe, mir so einen Gedanken gemacht, würden das andere Menschen auch über mich sagen? Würden das andere Menschen in anderen Orten auch über uns sagen, dass wir so sehr unseren Glauben leben, dass es über die Grenzen der Stadt hinausgeht? Was ich spannend finde, dass man eigentlich immer ein Beispiel ist, wenn man sich Christ nennt, ein Beispiel für den christlichen Glauben. Die Leute trennen das nicht. Sie denken, okay, du sagst, du bist Christ und du lebst so. Das heißt, du bist ein Beispiel für den christlichen Glauben. Jetzt ist die Frage, bist du ein gutes oder ein schlechtes Beispiel, wenn du das sagst? Wir sind immer ein Beispiel. Die Frage ist nur, welches? Sind wir ein gutes Vorbild? Da ich viel in der Jugendarbeit, vor allem im Maulbronn in der Jugendarbeit unterwegs bin, ist es genau das, wo ja junge Leute hinschauen, wo junge Leute aufschauen, auf Vorbilder, Influencer heute. Das sind nichts anderes als Vorbilder. Das heißt zwar Einflussnehmer, aber es sind ja eigentlich Vorbilder, wo junge Leute aufschauen. Sind wir so Menschen, wo junge Leute aufschauen können, wo junge Leute Glauben sehen, leben und erfahren können, wo sie sagen, ja, dem will ich nachahmen. Dem will ich nachleben. Die junge Leute wollen kein größeres Programm. Sie brauchen Menschen, denen sie folgen können, die sie nachahmen wollen, zu denen sie aufschauen wollen, aufschauen können, die ein Beispiel sind, was es heißt, Glaube zu leben. Es ist keine Liebe, die rettende Botschaft von Jesus Christus für sich zu behalten. Es ist Liebe, die rettende Botschaft zu sagen. Ein befreundeter Missionar, der unter Muslimen gearbeitet hat in ihrem Land, hat einen Freund gehabt, der Muslim war, überzeugter Muslim. Und dann hat er zu ihm gesagt, ich will dich nicht bekehren. Für kein Geld der Welt. Ich will aber, dass du Jesus Christus kennenlernst, weil ich dich liebe und du mir wichtig bist. Es ist Liebe, die Botschaft des Evangeliums zu teilen. Wir kommen zum zweiten Punkt, arbeiten in der Liebe. Auch hier ist das Gleiche wieder, wenn wir das Wort Liebe hören. Im Deutschen haben wir ein Wort, im Griechischen in der Bibel gibt es vier Worte für die Liebe. Ist ein bisschen schwer, da die viele Bedeutungskraft der Liebe herauszufiltern. Noch dazu in einer Zeit, wo die Gesellschaft uns versucht weiszumachen, dass Gleichgültigkeit, Zügellosigkeit und erzwungene Toleranz eine Form der Liebe ist. Immer wieder höre ich Sätze wie, mach was du willst, solange du niemanden schadest. Lebe so, solange du dich gut fühlst. Doch manchmal fühlen wir uns richtig gut und laufen trotzdem auf den Abgrund zu. Ich finde, wenn ich solche Sätze höre in unserer Gesellschaft, wo man denkt, ah, eigentlich voll tolerant, voll liebevoll zu den anderen, mach was du willst, das zeigt doch eigentlich, dass der Gegenüber einem scheißegal ist. Dass er mich nichts angeht, dass er mir egal ist. Was Liebloseres wie das kann man ja gar nicht sagen, mach was du willst, solange du niemanden schadest. Und da wird aber eigentlich heute so gezeigt, ja, guck mal, voll tolerant, voll liebevoll zu den anderen. Ich würde eher sagen, nicht, überhaupt nicht. In der Liebe geht es doch darum, dass sie Gegenüber mir wichtig ist, dass ich mich für ihn einsetze, dass ich will, dass mein Gegenüber das Richtige tut. Als Christen wissen wir, dass Jesus Christus die Menschen rettet, dass er wahre Freiheit von Schuld und Sünde geben kann. Denn er ist unsere Liebe, er ist die Retter und er hat diese rettende Botschaft und es ist an uns, diese rettende Botschaft bekannt zu machen. Als Paulus die Arbeit in der Liebe der Thessalonicher lobt, wird deutlich, dass es manchmal nicht einfach ist. Wir sehen es hier mit dem Wort Arbeit. Arbeit in der Liebe. Arbeit verbinden wir oft mit etwas Negatives, aber in dem Punkt meint es einfach, dass man um die Liebe arbeiten muss, kämpfen muss. Und jeder, der in der Ehe ist, weiß das. Oder jeder, der in der Ehe war. Um Liebe muss man arbeiten. Um Liebe muss man manchmal auch kämpfen. Und die Thessalonicher wussten das. Und oft haben wir ein falsches Bild von der Antike, in dem wir denken, die war nicht religiös, doch die Antike war tief religiös, vor allem so eine Handelsstadt wie Thessalonich. Da gab es alle Arten von Religionen, Tempel überall am Markt. Man konnte alles anbeten, was man wollte. Und es gab für alles einen Kult oder eine Sekte, in der man beitreten konnte. Die Menschen waren tief religiös. Und noch dazu gab es einen Reichtum in der Handelsstadt. Es gab viele Annehmlichkeiten, Thermen, Gyms, also Fitnessstudios. Es gab alles, was man sich vorstellen könnte. Ablenkungen, Reichtum, die den Blick weg von Gott auf diese Welt lenken. Doch die Thessalonicher setzten sich dagegen und schauten auf Gott. Diese Gemeinde, an die Paulus schreibt, die hatten all das, aber sie schauten auf Gott und setzten Jesus zum Mittelpunkt ihres Lebens ein. Sie betrachteten Gott, sie brachten Gott Lob und Ehre und verkündeten seine Botschaft, obwohl ihnen Gegenwind entgegenkam aus der Gesellschaft, obwohl ihnen Verfolgung drohte. Wie sieht es bei uns aus? Liebst du Gott? Und wie zeigst du deine Liebe zu Gott? Also ich merke immer, wenn mir Gott nicht mehr so wichtig wird in meinen Gedanken, wenn meine Gedanken immer um was anderes kreisen, das darf natürlich auch mal sein, aber wenn sie nur noch um was anderes kreisen und nie um Gott. Bonhoeffer hat einmal gesagt, der erste und der letzte Gedanke des Tages sollen um Gott gehen. Wenn ich in meinen Tag hineinschaue, gehen überhaupt Gedanken an Gott? Verschwende ich Gedanken an Gott, verschwenden, in Anführungszeichen? Nehme ich mir Zeit, an Gott zu denken? Und wenn es dann die nächste Stufe erreicht, dann, dass mir das, was Gott will, nicht mehr so wichtig ist, wie das, was ich will. Mir das, was ich will, wichtiger ist. Ich merke das vor allem in dem Ruf, in die Mission, auch in den Dienst. Es gibt so viel Annehmlicheres, wie diesem Ruf zu folgen. Der kostet so viel. Wie schön wäre es, sich ein schönes Häuslein zu kaufen. Da kann man träumen, wie man es einrichtet, was man sich da kauft, eine Sicherheit anlegt und wie schön man die Räumlichkeiten einrichtet und das wunderschöne Haus. Aber dann hänge ich mein Herz da dran, weil es mein schönes Häuslein ist. Mit meiner Familie drin, mit wo ich füllen kann mit dem, was ich liebe. Und am Ende ist es genau dort und mir ist egal, was Gott eigentlich will, weil es mein Haus ist. Komm und folge mir nach. Der Ruf Gottes in die Nachfolge, der kostet was. Denn der kostet, dass nicht mehr das Ich will, der Egoismus regiert, sondern der, was Gott will. Was will Gott von meinem Leben? Doch wie lebe ich in dieser Liebe zu Gott? Arbeite und kämpfe ich um diese Liebe zu Gott? Ich finde, wir gehen nochmal zu dem Vergleich mit der Ehe. Wenn ich mit meinem Partner nicht offen kommunizieren kann in einer Beziehung, dann ist schon was im Magen. Wenn ich mit meinem Partner nicht offen reden kann, in einer Beziehung ist es wichtig, dass man offen mit jemandem reden kann. Und so auch in der Beziehung, in der Liebe zu Gott, kannst du offen mit Gott reden. Kannst du offen mit Gott beten? Oder sagst du, nein, das kann ich Gott gegenüber nicht sagen. Oder es geht dir nichts an. Kannst du offen mit Gott reden? Und warum nicht, wenn nicht? Wenn wir die Psalme schauen, die haben Gott auch alles vor den Latz geknallt, wie es ihm ging. Kannst du offen mit Gott reden? Auch, und das ist eigentlich der erste Punkt, ist in der Beziehung zentral, dass ich mehr von meinem Gegenüber wissen will, dass mich mein Gegenüber interessiert. Wenn mir mein Gegenüber egal ist, dann kommt es weder zur Beziehung noch zur Ehe, noch, und wenn er mir in der Ehe egal wird, dann geht die Ehe auseinander, weil mein Gegenüber muss mir wichtig sein. Ich muss meinen Gegenüber kennenlernen wollen. Wenn ich mein Gegenüber nicht kennenlernen will, dann wird es nie eine Beziehung daraus. Und so ist es auch mit Gott und der Liebe zu Gott. Will ich Gott näher kennenlernen? Will ich Gott mehr von Gott hören? Will ich das? Natürlich kostet es Zeit. So wie es in einer Beziehung Zeit kostet, sich da rein zu investieren, gehört es Zeit, sich in die Beziehung zu Gott investieren. Mehr von ihm zu hören, mehr von ihm zu lesen und Gottes Wort zu lesen. Und ihn näher kennenzulernen, weil in diesem Wort hat sich Gott offenbart. Und aus der Liebe heraus tun wir das. Ich will mehr von Gott hören. Doch spätestens beim Scheidungsanwalt stellt man sich die Frage, war es das wert? Spätestens nach dem Tod, wenn wir einmal vor Gott stehen, unser kleines, wunderschön eingerichtetes Häuschen nicht im Schlepptau haben, fragen wir uns, war es das wert? Ich komme zum letzten Punkt. Geduld in der Hoffnung. Hoffnung an dieser Stelle meint auch nicht das Sinne von einem optimistischen Ausblick oder ein Wunschdenken, sondern eine zuversichtliche Erwartung, gegründet auf solider Gewissheit. Die Hoffnung auf Gottes Verheißung, auf Jesus Christus Wiederkommen. Was ich spannend finde, das Neue Testament ist manchmal so klar in der Hoffnung auf die zukünftigen Ereignisse, dass sie von den Prophezeiungen in Vergangenheitsform spricht, wie wenn es schon geschehen ist. So gewiss, so viel Gewissheit, so viel Erwartung liegt in den Worten, wenn wir das im Neuen Testament lesen, dass wir es schon erfahren, erlebt haben. Der Glaube ist der gegenwärtige, der jetzige Besitz der Gnade. Und die Hoffnung ist das Vertrauen auf die zukünftige Vollendung dieser Gnade. Also der Glaube ist der gegenwärtige Besitz der Gnade und die Hoffnung ist das Vertrauen auf die zukünftige Vollendung. Paulus hebt immer wieder in diesem Brief das zweite Kommen Jesus Christus hervor, wenn er an die Gemeinde in Thessalonich spricht. Die damit eingehende Befreiung, auf diese zuzuschauen, auf die Wiederkunft des Retters. Und so gewiss, dass Christus von den Toten auferstanden ist, so gewiss auch, dass er wiederkommen wird und retten wird. Darum lasst uns hoffen und auch diese Hoffnung ausstrahlen. Weil wir leben in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit, der Ungewissheit. Wahlen, die anstehen, Klimawandel. Wenn man die Menschen fragt, so viel Hoffnungslosigkeit. Doch wir Christen haben die Hoffnung. Darum gebrauchen wir diese Hoffnung und reden darüber. Wenn wir im Gespräch sind und Menschen über die Politik reden, schimpfen wir nicht über Parteien, sondern breiten diese Hoffnung aus. Breiten diese Hoffnung in Jesus Christus aus. Oder wenn Menschen zu uns kommen und krank sind, empfehlen wir ihnen nicht das neueste Heilmittel, das uns mal bei Rückenschmerzen geholfen hat, sondern wir beten für sie. Wir zeigen ihnen die Hoffnung und Zuversicht im Evangelium. Darum lasst uns hoffen, Jesus Christus kommt bald. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte von